Ja, wir dürfen Prälat Schäffbuch vorher noch ein paar Fragen stellen. Sie waren bis jetzt Vorsitzender der Ludwig-Hofacker-Vereinigung. Wie viele Jahre waren Sie dort in der Leitung?
Ganz schwierig zu sagen, weil ich an der Seite von Fritz Grünzweig durch all die Jahre ab 1970 eigentlich mit ihm zusammenarbeiten durfte. Offiziell bin ich Vorsitzender seit 1981 und werde es noch 2 Tage sein.
Also fast ein historisches Ereignis, dass wir Sie dabei noch erleben. Was war in diesen langen Jahren Ihr Anliegen für die Ludwig-Hofacker-Vereinigung?
Die Ludwig-Hofacker-Vereinigung wurde 1951 gegründet, als wir sahen, dass in der Kirche sehr viel falsch läuft. Und da hat Direktor Beck von Kalf aus allen Gemeinschaftsverbänden Leute zusammengerufen und gesagt, dann müssen wir umso mehr in der Kirche die klare Botschaft vom Erlöser sagen. Und für größere Veranstaltungen, für Abendbibelschulreihen in Regionen, lasst uns da zusammenrücken, ähnlich wie es die Evangelische Allianz sonst macht mit den Freikirchen. Daraus ist die Ludwig-Hofacker-Vereinigung geworden mit unseren Hofacker-Konferenzen. Wir wollten nicht das tun, was die Gemeinschaftsverbände selbst tun. Wir wollten keine Konkurrenz machen. Aber es war eine Plattform des Zusammenschaffens in den letzten 30, 40 Jahren, über die wir bloß dankbar sein können.
Und nun wünschen wir uns, dass es so weitergeht. So kurz vor der Jahrtausendwende schaut alles in die Zukunft. Was bewegt Sie dazu, heute Abend mit uns den Blick in die Vergangenheit zu werfen?
Ja, die Geschichte ist dazu da, dass man nicht alle Dummheiten nochmal macht und dass man auch dankbar wird, dass manche Entscheidungen schon mal getroffen wurden, auf die man aufbauen kann. Wir müssen das Rad nicht nochmal neu erfinden, sondern was etwa Graf Zinzendorf für die Missionsmitarbeiter gesagt hat, das ist so aktuell gültig, wie wenn es heute geschrieben wäre. Deshalb, aber vor allem die wichtigste Frage ist, unser treuer Herr Jesus, in dessen Namen keine Arbeit umsonst ist, lässt's uns oft gar nicht so direkt sehen, dass es nicht umsonst war. Er wartet eine Zeit zu. Der Missionar Krapf, der in Korntal beerdigt ist, der hat gedacht, ich habe umsonst gearbeitet. 5 Jahrzehnte in Afrika, seine Frau gestorben, Kind gestorben. Er konnte nicht einen einzigen Afrikaner taufen. Und heute ist die große Erweckungsbewegung in Ostafrika und sie sagt, Ludwig Krapf hat's begonnen. Über den Scherben unseres Tuns schafft unser Herr Neues. Und deshalb müssen wir für das, was er in den nächsten 150 Jahren tun wird und erhellen wird, nicht sorgen, sondern sehen auf die Vergangenheit, wie unser Gott aus schwachen, kleinen Leuten Großes machen kann.
Vielen Dank. Jetzt will ich Sie nicht mehr davon abhalten, Ihren Vortrag zu halten.
Herr Jesus, wir danken dir, dass du so viel gewirkt hast und deine Christenheit aufgeweckt hast aus der Verschlafenheit. Gib, dass wir uns auch mitnehmen lassen, dorthin, wo du wirkst. Amen. Vor 14 Tagen durfte ich noch in Curitiba sein. Ich habe gehofft, ich würde strahlend braun erscheinen, denn Südamerika ist jetzt Hochsommer. Konrad Eisler hat gesagt, nimm nichts Warmes mit, du gehst kaputt vor Hitze. Und jetzt war Tropenregen. 14 Tage lang, als ich bei der Feldkonferenz der deutschen Indianer-Pioniermission in Curitiba war. Man bekam fast Grippe da bei dem Wetter. Und trotzdem wurde es mir nicht langweilig, weil es das Zusammensein mit den Missionarsfamilien, mit den Missionarinnen und Missionaren höchst eindrücklich war, was die auf vorgeschobenstem Posten machen. Im Amazonasgebiet, sie bloß noch auf einsamen Lehmpisten mit ihren Jeeps vorfahren können oder von Wycliffe-Flugzeugen abgesetzt werden bei einsamen Indianerstämmen. Oft so, dass sie nicht viel Erfolg sehen, wo sie zuerst die Sprachen erforschen müssen, das Vertrauen gewinnen müssen. Bei diesen Ärmsten der Armen hat mich zutiefst bewegt. Und gerade von der Eidlinger Schwesternschaft, was die Schwester Anne Rose tut, als Missionarin, aber zugleich als Landbauexpertin im Umgang mit Tieren, mit Saatgut, Die Mission war von allem Anfang an nicht so, wie heute oft behauptet wird, die hauen den Eingeborenen das Evangelium um die Ohren. Nein, nein. So, man sieht die Not des ganzen Menschen, seine Gesundheit, seine fehlenden Bildungsmöglichkeiten, aber auch das Versklavtsein an Medizinmann, an die dämonischen Mächte und versucht, Menschen herauszuholen aus diesen Ängsten und Bindungen, auch herauszuholen aus einer primitiven Stufe, bevor die Zivilisation kommt. Furchtbar, was die Transamazonika durch das Land gebaut, eine ganze Generation von Menschen ausgelöscht hat durch die Krankheiten, die die Arbeiter mitgebracht haben. Die Eingeborenen haben keine Immunkräfte gegen die simpelste Grippe, gegen Diphtherie. Eine ganze Generation ausgelöscht in dieser Welt. Die Botschaft von der Liebe Gottes weiterzugeben. Hoch eindrücklich und herzlichen Dank, dass Sie Schwester Anne Rose für diese Aufgabe zur Verfügung gestellt haben. Kleine Leute, ganz groß. Schwester Anne Rose ist nicht klein, aber sie macht keine Schlagzeilen. Die großen Leute dieser Welt machen Schlagzeilen. Und die Leute, die Schlagzeilen machen, die waren von jeher in den letzten 250 Jahren gegen Mission. Lass doch den Leuten ihren Glauben. Auch wenn sie eine primitive Religion haben. Schon zu Lessings Zeiten vor über 250 Jahren hat man gesagt, der primitive Mensch ist der edle Mensch, der unverbildete Mensch. Haben Sie schon mal Robinson Crusoe gelesen von Daniel Defoe? Ist nicht bloß ein Kinderbuch. Wie da dieser Eingeborene, der Freitag, so wurde von Robinson genannt, erscheint, das ist der Idealmensch, der hilfreiche Mensch, der bildungsfähige Mensch. Zu gleicher Zeit hat Graf Ludwig von Zinzendorf, einer der großen Missionspioniere, gesagt, lasst euch nicht rausbringen, auch die Indianer saufen wie die Löcher. Das mit dem idealen Menschen stimmt doch gar nicht. Der hat die gleichen Gefährdungen wie wir auch. Und die anderen haben gesagt, die Religionen, all die Weltreligionen, die haben ja alle bloß einen Splitter, wenn es hochkommt, ein Splitter von Wahrheit. Wer sind wir Christen, dass wir meinen, die Wahrheit gepachtet zu haben? Helft doch den Hindus, dass sie bessere Hindus werden, den Buddhisten, dass sie bessere Buddhisten werden. So sagt sie etwa heute noch Frau Dorothee Sölle, falls Sie den Namen kennen, in 10 Jahren wird niemand mehr davon sprechen. Also, aber die macht Schlagzeilen. Die hat die Parole hineingegeben in unsere Welt, einen Juden zu missionieren, ist eine Schweinerei. Und das wird in der Zeitung nachgedruckt. Die machen Schlagzeilen. Ich habe vorhin den Namen von Gotthold Ephraim Lessing, diesen großen Philosophen der Aufklärung genannt. Vor etwa 250 Jahren hat er gelebt und hat das Theaterstück geschrieben, Nathan der Weise. Wenn Sie Gelegenheit haben, gehen Sie mal hinein. Da ist nämlich deutlich gemacht, weder Judentum noch Islam noch Christentum hat die Wahrheit. Aber lasst uns doch alle in der Nächstenliebe uns betätigen. Es geht doch gar nicht um Religion. Da ist ein Abschnitt in diesem Theaterstück, Nathan der Weise, über eine Christin wird da gesprochen. Ach, die arme Frau ist eine Christin, die arme Frau. Ist eine von den Schwärmerinnen, die da wähnen, den einzig wahren Weg zum Gott zu wissen. Und andere, die dieses Wegs verfehlen, auf den richtigen Weg zu führen. Das ist doch Schwärmerei. Die arme Frau, die meint, sie hätte die Wahrheit. Und das ganze Abendland hat begeistert diese Theorie bis heute festgehalten. Sogar das dänische Missionskonsistorium, das königlich dänische Missionskonsistorium hat Anfang 1700 ein Gutachten geliefert. Ich weiß gar nicht, warum die Missionskollegium geheißen haben. Wie unsinnig es sei, Heiden zu missionieren, die stünden doch den Affen näher als den Menschen. Um 1700, nicht? Und als William Carey, der englische Flickschuster, auf eigene Faust nach Indien ging, kleine Leute, ganz groß, da hat er zuvor eine Schrift geschrieben für England, für die englische Öffentlichkeit, für die anglikanische Kirche und für die Methodisten, für die Baptisten von der Pflicht der Christenheit, zu den Heidenvölkern den Namen Jesu zu tragen. Und die ganze gelehrte Welt Englands, die hochachtbaren Bischöfe der Anglican Church, haben sich den Bauch gehalten vor Lachen, dass ein kleiner Flickschuster ihnen sagen will, was wichtig ist, was dran ist. Kleine Leute, die keine Schlagzeilen machen. Aber auch große Leute können sich irren, selbst Martin Luther, der Reformator, war überzeugt, Jesus hat zu den Aposteln gesagt, geht hin in alle Welt. Und die sind offenbar auch hingegangen, die waren doch sicher im Befehl Jesu gehorsam. Und wenn jetzt die Völker in Asien, Afrika nicht an Jesus glauben, sind sie selber schuld. Der war nicht davon überzeugt, dass Mission nötig ist. Kein Kirchenfürst, kein Bischof, kein evangelischer Landesherr hat die Aufgabe der Mission begriffen, anders als die Katholiken. Die katholische Kirche hat durch all die Jahrhunderte hindurch missioniert. Franz Xavier bis nach Japan. Und dann kam er zurück nach Paris durch die Studentenquartiere und hat gesagt, am liebsten würde er rufen, gebt doch eure kleinen Ambitionen auf, dass er mal was Gelehrtes, Großes wird, und geht hinaus, den Namen Jesu bekannt zu machen, denn einen größeren Herrn gibt es nicht. Der katholische Missionar Franz Xavier. Wir wüssten wahrscheinlich heute kein Vater Unser, keine 10 Gebote, keine Seligpreisungen, wenn nicht um 700 nach Christus sich aus der sturmumtosten kleinen Insel westlich von England die sogenannten iroschottischen Mönche aufgemacht hätten und dann zuerst nach England übergesetzt und dann über den Kanal nach Europa. Da haben unsere Vorfahren wahrscheinlich noch auf den Bäumen gelebt, die Germanen. Und dann ist der Gallus, deshalb heißt St. Gallen, der Pirmin bis auf die Reichenau, der Kilian, seine Spuren sind Würzburg, Heilbronn zu sehen, sind mit einfachsten sackartigen Gewändern durch die Lande gezogen, zu Tod geschlagen oft von der Bevölkerung. Wie viele Märtyrer gab es unter denen? Nur um den Namen Jesu bekannt zu machen, getrieben von dem Befehl, macht mich bekannt unter den Völkern. Wir verdanken jenen ersten Missionaren, dass überhaupt Europa vom Christentum erfasst wurde, Bonifatius. Ich gehe gerne nach Kalifornien, so wie unser Bruder Schäfer. Zu einer Zeit, wo wir sagen, die Europäer, die Spanier und die Portugiesen kamen und haben die Indianer unterjocht und ausgebeutet. Da kamen auch einzelne Missionare, wenn Sie die Namen ansehen, an der kalifornischen Küste von San Diego über Santa Barbara, über Carmel, über San Francisco. Schauen Sie mal Landkarte nach, wie viele Heilige dort sind. Gut, es war katholische, vorreformatorische Zeit. Heute gibt's dort tolle Fernstraßen. Damals gab's nur Saumpfade über dies schwierige Faltengebirge. Die wurden oft überfallen von einheimischen Indianern, von den Mexikanern. Wenn Sie die Friedhöfe ansehen in Dolores, in San Francisco, Carmel und die Einrichtung der alten Klöster, wie primitiv. Da ging es nicht darum, dass die groß herauskommen, sondern im Gehorsam gegen ihren Herrn Jesus haben sie die Botschaft von diesem Jesus ins Land getragen, bevor die ersten Eroberer da waren. Sie wollten die Ersten sein. Sie wollten nicht erst Wunden heilen, die die Zivilisation den Leuten geschlagen hat. Das ist eine erstaunliche Geschichte, die die katholische Mission durch all die Jahrhunderte geschrieben hat. Und die Evangelischen haben geschlafen. Mit wenigen Ausnahmen. In der Reformationszeit war es ein um seines Glaubens vertriebener Freiherr Hans von Ungnad, Gut, er war Freiherr mit Adelstitel. Im Grunde genommen war ein armer Flüchtling, der mit dem Rucksack ankam und in Urach, damals war es noch nicht Bad Urach, aufgenommen wurde, Bleibe bekam. Der Herzog Christoph von Württemberg hat ihm eine Bleibe verschafft. Und der Hans Ungnad hat gesagt, man muss doch den Völkern in Südosteuropa die Botschaft von Jesus bringen. Und da hat er einen anderen Flüchtling gefunden, den Pfarrer Primus Truber, der auch um seines Glaubens willen verfolgt war. Überhaupt, Klammer auf, Leute, die mit kleinem Gepäck reisen, die kein Häusle hin, eine Gärtle und eine Gütle, sind die besten Missionare. Die können nicht sagen, ich muss zuerst noch unsere Eigentumswohnung abzahlen, vielleicht in 10 Jahren. Die sind bereit, sich senden zu lassen. Dieser Primus Truber aus Slowenien war umgetrieben von dem Gedanken, die Völker in meiner Heimat, die Kroatisch-Slowenisch sprechen, denken Sie heute an das Kampfgebiet Kroatien, Jugoslawien da unten, da ist noch nicht mal die Sprache erforscht. Die wissen nichts von der Herrlichkeit des Evangeliums. Und da hat er sich hingesetzt und die Sprache erforscht und der Hans Ungnad hat Geldmittel beigeschafft und der Herzog Christoph hat geholfen, dass im heutigen Seminar oder Stift Urach eine Druckerei eingerichtet wurde. Ja, wie bringen wir die Bibeln durch katholische Länder, wo die Bibel bis vor kurzer Zeit verboten war, nach Slowenien, nach Kroatien? Da hat der Hans Ungnad den Gedanken gehabt, wir setzen auf Ulmer Schachteln Fässer, die wir halb mit Wein füllen und die Hälfte vom Fass ist dann ein Raum für Bibeln und für Druckschriften. So wie Licht im Osten in den letzten Jahrzehnten Bibel nach Russland geschmuggelt hat. So kam das Evangelium nach Slowenien. Verstehen Sie, von ein paar einzelnen kleinen Leuten, später war Primus Truber Pfarrer dann in deren Dingen, dort ist er auch gestorben und als es zum Sterben ging, kam der Vikar und hat dem sterbenden Pfarrer aus einem Gebetbüchlein vorlesen wollen. Und da hat Primus Truber gesagt, nix da, nix da, Wort, Bibel. Ich möchte nicht ein Gebetbüchle, ich möchte das Wort Gottes haben. Das war die Kraft, die die Leute beseelt hat, Opfer aufzubringen. Der Primus Truber hat jahrelang eigentlich kaum mehr nachts geschlafen, bis er die slowenische, kroatische Sprache in Schriftsprache gefasst hat und übersetzt hat, die Bibel in diese Sprache. Ach, was geht's drum, dass ich meinen Schlaf habe? Das Evangelium muss unter die Leute. 100 Jahre später. Europa hat sich verzehrt, auch die katholischen und die evangelischen, im furchtbaren 30-jährigen Krieg. Mitten im 30-jährigen Krieg war es wieder ein Vertriebener, ein Freiherr, und trotzdem als Vertriebener, ein abgerissener, armer Mann, der in Ulm lebte, Freiherr Justinian von der Welz. Über dem Lesen der Bibel ist er zum persönlichen Glauben gekommen und dann hat er eine Idee gehabt. Das muss doch bekannt werden, diese gute Botschaft, dass es den Erlöser gibt, der mich erlösen kann von all den Kräften, die mich wie mit 1000 Stricken in den Schmutz ziehen. Von der Angst vor dem Sterben, vor der Schuld, die sich mit jedem Tag in meinem Leben vergrößert. Ich brauche doch den Erlöser. Das muss bekannt werden in der Welt. Da brauchen wir Geld dazu. Leute müssen ausgebildet werden. Vielleicht können wir unter den Magistratsleuten oder den vornehmen Leute finden, die andere vornehme, reiche Leute darum bitten, dass sie Geld geben. Und dann müssen wir Lehrer bitten, dass die fremde Länder erforschen. Und wir müssen unter den Theologiestudenten Leute finden, die bereit sind, sich ausbilden zu lassen und senden zu lassen. Liebe Schwestern und Brüder, was wir heute haben in Missionsgesellschaften, ist nichts anderes, als was Freiherr Justinian von der Welz damals schon als Idee hatte. Wir brauchen Finanzier, wir brauchen Ausbilder, wir brauchen Geografen, wir brauchen Experten, die uns informieren, wie es in den Ländern aussieht und wo Mission gebraucht wird. Und dann hat er geworben von einer Hochschule zur anderen unter den Theologen, ob sie nicht als Missionare senden lassen. Und dann heißt es in alten Aufschriften in Ulm, und als er niemand fand, der sich senden ließ, sandte er sich selbst. hat sich selbst ordiniert, ausgereist nach Suriname in Südamerika. Und dort ist im Busch von Suriname, verliert sich seine Spur. Vermutlich ist er von wilden Tieren überfallen und getötet worden. Da er niemand fand, der sich senden ließ, sandte er sich selbst. Aber es können Sie ja fragen, haben denn die nicht recht, die sagen, lass doch den Leuten ihren Glauben? Dazu bloß ein paar Antworten aus der heutigen Zeit. Der Bischof Festo Kivengere, manche von Ihnen haben ihn erlebt, Fester Landeskirche, bei unseren Gemeindetagen im Stadion, fröhlicher Christ, gehörte zur anglikanischen Kirche von Uganda. Und er erzählte uns, wie die Religion seines Stammes im Südwesten von Uganda ausgesehen hat. Er war Häuptlingssohn, kannte sich aus. Und die Religion sah so aus, der wahre, gute Gott, der die Welt geschaffen hat, hat längst die Menschheit hinter sich gelassen. Er hat sich so mit den Menschen rumgeärgert, dass er gesagt hat, die lasse ich hängen. Mit denen will ich gar nichts mehr zu tun haben. Und seitdem haben wir es mit einem Heer von dämonischen Geistern zu tun, die uns beherrschen. Unsere Welt ist der Teufel los. Und wir kriegen bloß die einzelnen Dämonen los, indem der Medizinmann die kleinen Dämonen vertreibt und mit Hilfe eines stärkeren Dämons, der dann allerdings uns besetzt, Herr wird über die kleinen Dämonen. Aber wie kriege ich dann den stärkeren Dämon los? Eine tolle Religion. Und manchmal hat man ja heute bei uns den Eindruck, in unserer Welt ist wirklich der Teufel los. In der Politik, in der Wirtschaft, aber auch hinter meiner Glastür. Da nehme ich mir morgens vor, was ich für ein anständiger, lieber Mensch bin. Eine halbe Stunde später, neulich, Sonntagmorgen, habe ich Frühstück vor 14 Tagen, als ich heimkam von Curitiba, das Frühstück gedeckt, wunderbar, mit duftendem Kaffee. Ich bin zum Frühgottesdienst gegangen. Und als ich kam, versuchte unsere liebe Tochter, Eitlingen ausgebildet, die letzten Reste des Fiaskos zu beseitigen. Sie hat im Eifer des Gefechts die Kaffeekanne umgeworfen über den wunderbaren. Sie hätten sehen sollen, wie ich explodiert bin. Ich habe mich doch selber nicht mehr gekannt. Die dämonischen Geister sind doch nicht bloß in Kroatien, sondern bei mir hier. Wo ist der stärkere Erlöser, der mich in die Hand nimmt? Ist doch nicht bloß eine Sache für die Indios, sondern für mich, dass ich den starken Erlöser brauche. Und da hat Festo Kivengere gesagt, ihr könnt euch nicht vorstellen, was für eine Befreiung das war, von Jesus zu hören. Der sagt, Matthäus 12, ich bin dazu gekommen, dass ich in das Haus des Starken einbreche. Im Choral heißt es ja, Jesus ist kommen. Der starke Erlöser bricht dem gewappneten Starken ins Haus, sprenget des Feindes befestigte Schlösser, führt die Gefangenen siegreich heraus. Zweites Geschichtchen. Also heute Abend erzähle ich viele Geschichten, bis ihnen der Kopf schwirrt. Sich junger Pfarrer in Ulm war schon lange her. Hatten wir so viele Zimmer in unserem Pfarrhaus, dass immer die Gäste der Kirchengemeinde bei uns untergebracht waren. Da war auch ein Studentenpfarrer aus Korea, Dr. Lee. Korea heißt Dreiviertelbevölkerung, Ri oder Lee. Und ich habe ihn dumm gefragt, sind Sie zum Glauben gekommen oder waren Ihre Vorfahren schon Christen? Gelächelt, vornehm, wie Asiaten das tun können. Und hat gesagt, das Christentum konnte erst 1912 nach Korea kommen. Bis dahin haben unsere Machthaber Korea abgeschottet vor dem Christentum. Und als der erste amerikanische Missionar ins Dorf kam, mein Vater war ein Lehrer des Konfuzius, also sozusagen ein Priester, hat mein Vater einen Antrittsbesuch mit seinem langen, schönen Kaftan, mit seinem langen Gewand, bei dem amerikanischen Missionar gemacht, der mit seinen kurzen Hosen und mit seinen Stachelbeerbeinen da saß und hat gesagt, was müsste ich tun, wenn ich Christ werden wollte? Und der amerikanische Missionar, der hat sich nicht mal die Mühe gegeben, richtig Koreanisch zu lernen, sondern hat gehofft, der würde offenbar Englisch verstehen, hat gesagt, muss zuerst mal Bibel lesen, ich gebe dir eine Bibel mit. Hat natürlich zu ihm du gesagt. Furchtbar. Aber in koreanischer Höflichkeit hat er es akzeptiert und hat das Neue Testament aufgeschlagen und sich furchtbar geärgert über all die Geschichtchen von Dämonenaustreibung und Sturm auf dem Meer und Heilungen. Aber Bergpredigt ist gut. So ähnlich hat Konfuzius auch was gesagt. Selig sind die Sanftmütigen. Und dann, als er durch war, hat er nochmal angefangen. Und dann kam er zum amerikanischen Missionar und hat gesagt, ich möchte gerne auf den Namen Jesus getauft werden. Ja. How come? Du warst doch nie bei einer meiner zündenden Predigten dabei. Nein, aber ich habe das Neue Testament gelesen und die Bergpredigt, das ist so ähnlich wie das, was der Konfuzius sagt. Und am Anfang habe ich gedacht, die Geschichten, die helfen nicht. Bis ich gemerkt habe, ich kann doch das gar nicht tun, was ich bis jetzt meinte. Die ganzen Lehren zur Sanftmut, zur Nächstenliebe, ich kann es doch gar nicht. Bin doch egoistisch, mein Zorn, meine Ungeduld. Und ich bin froh, dass es den Jesus gibt, der Stürme stillt, der Kranke heilt, der sich um Einzelne annimmt. Zu diesem Jesus möchte ich gehören. Schön. Das Wort der Schrift öffnet auf, wenn Missionare Törichtes sagen sollten. Und dieser Junge, der Sohn Lee, hat den Namen Jesu bekannt gemacht in Korea unter der Studentenschaft. Wir freuen uns heute, dass einer der großen Erweckungsgebiete unserer Welt Korea ist. Also, Menschen brauchen das Evangelium. Jetzt will ich einfach ein paar Geschichten von kleinen Leuten erzählen. Ich habe ja schon angefangen mit diesem Justinian von der Welz, mit diesem Hans von Ungnad. Der große Aufbruch der Weltmission kam von Halle aus. August Hermann Franke hat ja ein Schulwesen entwickelt, gibt sogar Sonderbriefmarken von Waisenhaus in Halle, nicht? Aber hat auch entdeckt, da sitzen schwedische Offiziere gefangen in Tomsk, denen müssen wir Bibel schicken, du, Graf von Kanstein, bau eine Bibelgesellschaft für die. Es war ein Mann mit einer Vitalität, Sie müssen mal, wenn Sie nach Halle kommen, das Naturalienkabinett sehen. Und hat gesagt, wir müssen auch zu den armen Menschen, die Jesus noch nicht kennen, Missionare schicken. Nun hat Deutschland damals ja gar keine Kolonien gehabt, deshalb hat er sich angehängt, als der Hofprediger Lütkens von Dänemark sagt, ich brauche einfach einen Missionar in Dänemark, finde ich niemand, für die dänische, kleine dänische Kolonie Trankebar im Nordosten von Indien. Hast du nicht jemand, Franke? Ja doch, ich habe einen, den sie durchs Examen fallen ließen, den Bartholomäus Ziegenbalg. In seinen Zeugnissen steht, homo corpore et animo infirmus, schwach an Leib und Seele. Also wenn einer schwach war, dann der. Jetzt machen wir einen Riesensprung. Durch Gottes Gnade bin ich befreundet geworden mit einem indischen Professor, Dr. Jejaraj, war 30 Jahre alt, durch die Mission zum Glauben gekommen, heute Professor in Madras. Und er schafft über Ziegenbalg. Das meiste von Ziegenbalg konnten wir bis heute nicht lesen, weil er auf getrocknete Palmblätter geschrieben hat. Ihm ist wahrscheinlich das Konzeptpapier ausgegangen in Indien. Mit geritzt hat mit einem Art von Griffel und das wurde mit Holzkohle überstrichen, dass man die Buchstaben sieht, konnte niemand entziffern in Tamil. Aber Dr. Jejaraj hat es entziffert, auch beim Britischen Museum lagen noch solche Palmblätter. Und hat gesagt, der hat unsere Kultur erforscht, bevor er gepredigt hat, hat er 7 Jahre lang überlegt, wo stehen die denn in ihrer Religion, die Inder? Und was fehlt ihnen? Wo hinein muss ich die Jesusbotschaft übersetzen? Keineswegs etwas war von der Kulturzerstörung der Missionare. Übrigens, die Württemberger waren dann als Kirche die erste, die diese Mission vom Ziegenbalg unterstützt haben. Die dänische Kolonialregierung hat ihn ein halbes Jahr eingesperrt, weil es ihnen gar nicht recht war, dass der Missionar plötzlich den armen, kastenlosen Indern einen Wert gibt, dass sie auch Menschen sind und nicht bloß Ameisen. Aber dieser Ziegenbalg hat dort die erste Gemeinde gegründet. Und als später die Basler Mission nachgestoßen ist, ist sie auf den Spuren von Ziegenbalg gegangen. Großartig, was bis heute erforscht wird, Kultur nicht zerstört. Aber er hat Befreiung gebracht. Er war gegen die Witwenverbrennung. Er hat dafür gekämpft, dass die Kastenlosen als Geschöpfe Gottes anerkannt werden und das Evangelium bekommen. Leider ist die Mission Ziegenbalgs bald nach seinem Weggang von Indien kaputt gegangen, als seine Nachfolger sagten, ach, das Evangelium verkündigen ist nicht so wichtig. Wichtig ist Schularbeit und Handarbeit und Landbauschulen. Wenn das Evangelium von Jesus nicht mehr die Kraft ist und den Dienst der Mission prägt, gehen auch die Schulen bald kaputt. Denn das ist nicht bloß so bei uns, dass man sich über Schüler ärgern kann, über junge Leute, was haben sich meine Lehrer über mich geärgert? Oh, darf gar nicht dran denken, nicht? Sondern draußen auch, gell? Die sind doch gar nicht gewohnt, so lange stillzusitzen, wenn sie keine Schule kennen. Wenn man nicht sich von Gott Nerven schenken lässt wie breite Nudeln, hält man nicht durch. Das ist ein Gottesgeschenk, dass man jeden Tag neu anfängt, Herr Jesus, ich bitte dich, lass mich nicht durchdrehen, sondern lass mich deine Liebe weitergeben. Beten Sie auch hier bei uns für die Lehrerinnen und Lehrer. Die brauchen es, wenn die Klassen so aufgeregt sind, aber erst recht auch in der Mission, dass aus der Liebe Jesu heraus geschieht. Als die Arbeit ist zerbrochen, großer Missionsaufbruch, 1731, das Datum steht genau in jedem Losungsbüchlein, jedes Jahr. Die ersten Missionare aus Herrnhut, Nitschmann und Dober werden ausgesandt. Das ist der Beginn der protestantischen Mission. Keine Kirche hat die Notwendigkeit erkannt. Bis heute ist eigentlich so, dass 98% aller Missionskräfte durch freie Spenden finanziert werden. Es ist keine Kirchensteuer dabei. Die Kirche hat bis heute noch nie recht begriffen, wie Mission ihre Aufgabe ist. Wird sehr viel getan bei Entwicklungshilfe, Schulenbau, Brunnenbohren. Aber die Aufgabe der Mission, Menschen vom herrlichen Erlöser Jesus zu sagen, wird einfach schwer begriffen von offiziellen Kirchen. Von dem Zinzendorf wissen Sie vielleicht, dass er in Herrnhut gelebt hat. Der hat da ein Gut gehabt in der Oberlausitz. Da gab es den Hutberg. Und da kam eines Tages eine Gruppe von Exulanten, Flüchtlingen, die aus Böhmen vertrieben waren, um ihres evangelischen Glaubens willen, und haben den Zinzendorf gefragt, Reichsgraf Ludwig von Zinzendorf, dürfen wir hier da am Hutberg unsere Blockhütten aufbauen? Ja, okay. Aber unter diesen Flüchtlingen war ein Anführer, Christian David. Kaum hat er die erste Blockhütte gebaut, hat er gesagt, wir dürfen uns doch hier nicht festsetzen. Der Herr hat uns am Leben erhalten in der furchtbaren katholischen Verfolgung. Wir müssen doch die Botschaft von Jesus weitertragen. Er war einer der ersten Missionare, die dann in Grönland waren, in Lettland, in Pennsylvania. Er hat einen schönen Vers gedichtet. Muss ich die Welt durchgehen, wenn du mit deinen Nähen mir nur stets tröstlich bist? Das dürfen Sie auch beten, auch wenn Sie nicht die Welt durchgehen. Herr Jesus, sei mit deiner Nähe mir tröstlich. So will ich dich bekennen und stets den Namen nennen, der mir der liebste Name ist, Jesus. Das hat einen Missionsimpuls, diese Dynamik des Christian David, nach Herrnhut gebracht. Und zwei junge Leute, der Nitschmann und Dober, haben gesagt, Graf, wann dürfen wir ausreisen? Graf Zinzendorf hat gesagt, ich habe an die Sache noch keinen Henkel, noch keinen Handgriff. Und als er 1731 bei der Krönung von Christian, König Christian in Dänemark war, hat er plötzlich einen Weg gefunden. Und auch entdeckt, wenn Mission, dann zu den Ärmsten der Armen. Zu den Ärmsten der Armen gehörten damals die Samojeden im Norden von Russland, die Eskimos, von denen man kaum etwas wusste, heute sagt man die Inuit, Grönland, Labrador. Und die Indianer in Amerika, dass in Südamerika Indianer sind, wusste man noch kaum. Und die versklavten Schwarzen, die aus Afrika versklavt in die heutigen Südstaaten von Amerika gebracht wurden. Die kamen, die Hälfte der Versklavten war unterwegs auf See verendet. Die anderen hat man auf den Inseln St. Croix und São Tomé in der Karibik aufgepäppelt, in Art Riesenschweineställen, bis man sie dann auf den Sklavenmärkten von Alabama verkaufen konnte. Da hat Zinzendorf gesagt, wenn Mission, dann zu denen. Und so wurde Nitschmann und Dober ausgesandt, kleine Leute, Schuhmacher, Schneidergeselle, die wussten noch nicht mal, welche Sprachen dort gesprochen werden. Die wussten noch nicht mal, wo sie das Reisegeld bekommen bis nach Kopenhagen, wie sie dort ein Schiff finden, in die Karibik. Ob sie dort angenommen werden, sie wussten nicht, welche Tropenkrankheiten es gibt. Gab ja auch keine Tropenimpfungen. Zinzendorf hat zu Nitschmann gesagt, sie werden euch einsperren wie die Sklaven. Da hat Nitschmann gesagt, dann können wir umso besser den Sklaven predigen. Kleine Leute, groß. Und dann sind sie hinaus und haben den gesamten Ärger der Sklavenhalter auf sich gezogen, weil wenn man das Evangelium verkündigt, gibt man den Menschen die Ehre, dass der lebendige, ewige Gott mich kennt, eine Liebe zu mir hat. Das ist ein größerer Adel, als wenn ich Reichsgraf wäre und mich vonheißen würde. Und das wollten die Sklavenhalter nicht haben und die Entehrtesten unter diesen Sklaven waren die Mischlinge, wo irgend so ein Sklavenherr mal schon in Afrika dann eine Negerin missbraucht hatte und dann die Mischlingskinder herangewachsen sind. Ausgestoßen von Schwarzen, ausgestoßen von Weißen. Und als einer der ersten Missionare das merkte, dass die Verachtetsten die Mischlinge sind, hat er ein solches Mischlingsmädchen geheiratet. Und der Gouverneur hat gesagt, also sind Sie in der Sprache von Hitler, Rassenschande, das gibt's doch nicht. Hat die beide ins Verlies geworfen, der Missionar kam nach einiger Zeit wieder heraus, aber als Zinzendorf hörte, 1739, dass die mulattische Frau des Missionars gefangen liegt, hat er sein Schiff diese Insel ansteuern lassen. Die hatten über alle Toppen geflaggt, da kommt ein Reichsgraf aus Europa, toller Besuch. Gouverneur stand unten am Fallreb, hat den Reichsgrafen bis begrüßt und Zinzendorf gesagt, wo ist das Gefängnis? Ja, kommen Sie mit. Wo ist die Mulattin? Man hat den Verschlag aufgerissen. Und dann ist Zinzendorf hinein in gebeugter Haltung und hat die Hand der Gefangenen ergriffen und hat ihr einen Handkuss gegeben, sich über die Hand gebeugt, wie man an den Fürstenhöfen Europas eine Reichsgräfin begrüßt. Da war nachher keine Frage mehr, ob sie weiterhin eingesperrt bleibt. Verstehen Sie, Mission will Menschen, entwürdigten Menschen, die Würde Gottes geben. Zinzendorf hat unheimlich viel für die Mission getan. Ich weiß etwa, die Schorndorfer Missionare, ich durfte ja 14 Jahre in Schorndorf wirken, die ersten Missionare, die von Schorndorf auszogen, die ganze Mannschaft, 12, 13 junge Leute, sind nach Grönland und dann nach Labrador. Etwa der junge Pflästerer Karl Knaus, Pflästerer, heute gesuchtes Handwerk, damals war es eins der niedrigen Handwerke. Dieser Pflästerer Karl Knaus nach Okak in Labrador, wissen Sie, das ist drei Viertel des Jahres Winter, keine Sonne. 47 Jahre lang war er ohne Heimaturlaub mit seiner Frau in Okak und dann musste er, als er total von Schneeblindheit erblindet war, nach Hause. Und er schreibt, nun müssen wir unser geliebtes Okak und seine Menschen verlassen. 47 Jahre ohne Urlaub, ohne einen grünen Strauch zu sehen, bloß da wahrscheinlich so von Robbenfleisch sich genährt. Der hat nicht gefragt, wo ist mein Einkommen, was habe ich für ein Sparkonto? Mein geliebtes Oka, die haben ihr Herz verloren, diese kleinen Leute. Und Gott hat die Arbeit gesegnet, als wir in diesem Sommer in diesem nördlichen Atlantik kreuzten mit einer christlichen Kreuzfahrt. sind wir plötzlich auf die Spuren gestoßen in Grönland und in Labrador. Kirchen, lebendige Gemeinden unter diesen verachteten, von Europäern, von Seefahrern verachteten Eskimos. Jesus hat Gemeinde gebaut. Noch etwas, was ich sagen wollte. Zinzendorf hat etwa 40 Anweisungen gegeben für Missionare, die heute auch wichtig sind. Erstens, wir fangen keinen Händel untereinander an. Muss die Hauptgrundsatz sein. Wissen Sie, wenn man so einsam ist auf der Missionsstation, kann man sich an sich selbst aufregen und über die anderen. Wir fangen keine Händel an. Wenn wir das für unsere Gruppen, Kreise, Gemeinden auch lernen wollten, für unsere CVMs und Gemeinschaft, wir fangen keinen Händel an. Und wenn Streit da ist, darf er nicht älter als einen Tag werden. Lass die Sonne nicht über ihren Zorn untergehen. Wir wollen nicht erst in den Ländern, in die wir gehen, überlegen, was wir wollen. Es muss vorher klar sein. Und wenn es keinen Erfolg gibt, ist nicht immer schlecht. Unser Heiland hat auch nicht immer Erfolg gehabt. Die Hauptsache ist, dass unser Gott dabei sein kann. Wir wollen uns keinen Gedanken von Kommoditäten einfallen lassen. Wir wollen nicht fragen, wie wäre es bequemlicher, wann habe ich endlich meine Freizeit. Wir wollen uns einfach keinen Gedanken von Kommoditäten einfallen lassen. Das ist nicht bloß für Missionare, sondern wir sollen ja von den Missionaren für uns lernen. Zinzendorf hat gesagt, ich sehe die Zeit vor mir, dass von den Ländern, in die wir das Evangelium bringen, Boten zu uns kommen, wenn Europa fast ganz ohne Evangelium sein wird, um uns noch einmal das Evangelium zu bringen. In dieser Zeit sind wir heute. Ich habe es bei den süddeutschen Missionswochen, die wir von der Ludwig-Hofacker Vereinigung ausrichten durften, gedacht, wenn der Ademo da war oder Osei Mensa, die konnten so das Evangelium sagen, dass wir es nochmal neu begriffen haben. Als Festo Chivengere im Neckarstadion beim ersten Gemeindetag 75 gesprochen hat, hat er gesagt, around Jesus there is a perfume of life. In der Nähe Jesu gibt es wie ein Wohlgeruch Leben. Und dann hat er, so wie die Afrikaner das in Ostafrika machen, wenn sie begeistert sind über etwas, so ein kicherndes Lachen, hat er angeschlossen. Ja, um Jesus gibt es eine Atmosphäre, einen Wohlgeruch des Lebens. Graf Zinzendorf wäre viel zu ihm zu sagen, auch von Herrn Hutern. Vielleicht haben Sie schon gehört, dass in England die große Erweckung durch Wesley begonnen hat. Wesley hat einen interessanten Lebenslauf gehabt, auch als Christ. Als er schon eigentlich Jesus gehören wollte, da kamen immer wieder dumme Frauengeschichten. Das kann auch bei Christen passieren. Sein Leben, er hat nie richtig Glück gehabt mit Frauen. Seine spätere richtige Frau, die hat ihn behandelt wie ein Schrubber. Also furchtbar. An den Haaren durchs Zimmer gezogen, gell? Also Zeichen, dass er keine Perücke hatte, sondern richtige Haare. Gell? Bei mir wäre es nicht mehr möglich. Aber wegen einer Frauengeschichte musste er nach Georgia gehen, heutigen Amerika. Er hat natürlich nicht gesagt, wegen dieser dummen Geschichte, sondern er wollte Indianer bekehren. Man kann auch den Bruch seines Lebens fromm garnieren. Indianerbekehrung. Und hat er auf dem Schiff den Peter Böhler getroffen. Wir gehören Jesus. Und es hat ihm Eindruck gemacht, dass sie die niedrigsten arbeiten. Das ganze Schiff war voll gespuckt und die Gepäckstücke sind in der Zwischendeck übereinander gefallen. Die niedrigsten arbeiten haben die Herrenhuter gemacht. Antwort: Der Heiland hat es noch schlimmer gehabt. Wir wollen uns ihn zum Vorbild nehmen. Hat den Wesley ungeheuer beeindruckt. Und er hat dann eine Predigt, als es mir ein bisschen stiller war, gehalten. Und da hat der Peter Böhler gesagt, dein Hochmut gefällt mir nicht. Lieber Bruder, du musst deinen Hochmut ablegen, bevor du überhaupt predigen kannst. Und da hat Wesley gesagt, ja, kann ich denn überhaupt noch predigen? Da hat Peter Böhler ihm gesagt, predige den Glauben, bis du ihn hast, und dann predige den Glauben, weil du ihn hast. Toll. Predige den Glauben, bis du ihn hast, und dann predige den Glauben, weil du ihn hast. Müssen wir jedem Jungscharhelfer sagen. Der sagt, oh, ich glaube nicht so richtig, dann verkündige Jesus, bis du Jesus hast. Dieser Peter Böhler hat, und damit knüpfe ich wieder an das vom Anfang an, über das Gelächter der gelehrten Welt, hat als Missionar auf Grönland, als er 7 Jahre umsonst gearbeitet hatte, keinen taufen konnte, und als dann der erste Taufbewerber kam, der gesagt hat, ich möchte von diesem Jesus hören, dem Erlöser, das war das Stichwort, hat Peter Böhler gedichtet, die Welt mag immer lachen bei unseren Sachen und fragen, was wir Schwachen hier draußen tun, Grönland. Wir wollen unseren Nachen nicht lassen ruhen. Erinnerung an die Petrusgeschichte, mit einem Nachen hinausfahren. Wir wollen vor der List des Drachen das Haus bewachen, vor der List des Teufels das Haus bewachen, und Heiden selig machen. Sie wollen nun, sie, einer war da, Zeichen, dass Jesus wirkt. Sie wollen nun. Die Welt mag immer lachen bei unseren Sachen und fragen, was wir Schwachen hier draußen tun. Jetzt überfliege ich William Carey, ich werde am liebsten davon erzählt. Aber weil in Korntal der Missionar Rebmann und der Missionar Krapf bestattet sind, auf dem alten Friedhof, gehen Sie mal auf den alten Friedhof, große Ostafrika-Missionar, ich habe vorher gesagt, Krapf konnte nie einen taufen, Rebmann konnte wenigstens einen verkrüppelten Ostafrikaner taufen. Aber der Krapf hat gesagt, wenn der Herr Jesus mal anfängt und die Galas gewinnt, die Oromos, dann geht's in Afrika sprungschnell vorwärts. Und im letzten Jahr hat Johannes Beierhaus, der Sohn von Professor Beierhaus, heute Missionslehrer in Ostafrika, oben am Mount Kenia eine Tafel befestigen wollen zur Erinnerung an Ludwig Krapf, weil Ludwig Krapf auch den Mount Kenia entdeckt hat, was immer entdecken heißt. Die Afrikaner wussten längst, dass es den gibt, nicht? Aber er hat die Meldung gegeben nach Europa, da ist ein 6000er. Die haben gemeint, er ist verrückt geworden. Unterm Äquator und Schneeberg, das gibt's doch gar nicht. Die Tübinger Philosophische Fakultät hat ihm dafür den Ehrendoktor gegeben, dass er als Weiser einen Berg in Afrika entdeckt hat. Aber wie gesagt, der Krapf, kein Bekehrt, tolle Ideen gehabt, wie man eine Apostelstraße durch Afrika bauen könnte. Dem hat die ostafrikanische Erweckungsbewegung, die größte Erweckungsbewegung, die es heute auf unserer Erde gibt, die lebendigsten Gemeinden in Uganda, Ruanda, Burundi, Tansania, Kenia, Uganda, hat große Feiern gemacht, weil sie gesagt hat, Gott hat dieses schwache Werkzeug Krapf und seinen Gefährten Rebmann benutzt, um uns das Evangelium zu bringen, das wir jetzt so herrlich haben dürfen. Ich war vor einigen Jahren auf den Spuren dieser ostafrikanischen Erweckungsbewegung und kam auch nach Wusa und Mlalo am Ende der Usambara-Berge. Kommen vielleicht die Usambara-Pfeilchen her, aber wir haben keins mehr gesehen, vielleicht weil bei uns so viel verschenkt wird. Da ist dann auf diese Berge in der Folge der Mission mit der Berliner und Bremer Mission der Missionar Wohlraab mit seinem Gefährten Johansen gekommen. Wir haben dort in Mlalo die Tochter vom Missionar Wohlraab erlebt, 80-jährig. Und sie hat uns erzählt, wie das war, als ihr Vater, Missionar Wohlraab, mit seinem Gefährten Johansen, schließlich auf der Höhe angekommen ist. Meist in den Wolken da oben, die hohen Usambara-Berge. Und sie kannte ja die Sprache nicht, dem Häuptling deutlich gemacht, also wir wollen da unser Zelt, das die Träger tragen, aufschlagen. Der Häuptling hat Zeichen gegeben, bitte hier, auf dieser Wiese, wunderbar. Ebene Wiese wie ein Fußballplatz, am Rand der alten Ahnengeisterbäume. Über diese Wiese ging kein Einwohner, weil sie Angst hatten, die Geister der Ahnen sitzen in den Ästen dieser Bäume. Wenn einer vorbeigeht, dann wird er erschlagen von den Geistern. Bitte, ihr Missionare, dürft mal probieren. Die haben ihr Zelt aufgeschlagen, aus den herumliegenden Ästen ein Kreuz gebaut, vor dem Zelt aufgebaut, ihr Abendgebet gesprochen, ihr Abendlied gesungen und ins Zelt sich verkrochen. Und hinten in den Büschen haben die Afrikaner gewartet, dass nichts mehr sich regen wird am Morgen. Aber am nächsten Morgen sind die fröhlich aufgestanden. Rasiert haben sie sich nicht, die haben deshalb unsere Väter im Glauben tolle Bärte gehabt. Das war zugleich auch Schutzdecke über Bronchien. Und haben ihr Morgenlied gesungen, ihr Gebet gesprochen. Da sind die Afrikaner gekommen, bevor sie noch ein Wort des Evangeliums hörten. Sie haben einen Baum, der stärker ist als unsere Bäume. Sie meint das Kreuzeszeichen. Stärker als die Geisterbäume. Und heute ist das eine ganz lebendige Gemeinde da oben im Lalo. Verstehen Sie, die Missionare konnten nicht sagen, das haben wir geschafft. Nein, der Herr Jesus geht seinen Zeugen voraus, als die Welt gelacht hat über die Versuche von Herrnhut, dass da Missionare ausgesandt werden nach St. Croix und Sao Tome. Da hat Zinzendorf ihnen ein Lied mitgegeben. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. Das ist kein Lied für Hochzeiten. Es wäre auch komisch, wenn man da gleich singen würde, soll es uns hart ergehen, gell? Sondern ist ein Lied für Missionare, für die Streiter Jesu. Soll es uns hart ergehen? Ja, es wird uns hart ergehen. Lass uns feste stehen. Und auch in den schwersten Tagen selten über Lasten klagen. Niemals! Probieren Sie es mal daheim. Sie sind noch keine Missionare. Niemals in der Schule, in Ihren Kursen. Niemals über Lasten klagen, denn durch Trübsal, hier geht der Weg zu dir. Rühret eigener Schmerz irgend unser Herz, kümmert uns ein fremdes Leid von den Indianern, wie die Schwester Anne Rose, die sieht die Not der Indianischen, kümmert uns ein fremdes Leiden, oh so gib Geduld zu beiden. Geduld, wenn die das Saatgut wieder aufessen, weil das viel einfacher ist, als das Saatgut auszusehen und zu warten, bis die Ernte kommt. Gib Geduld zu beiden, richte unseren Sinn auf das Ende hin, richte unseren Sinn darauf, was du draus machen kannst. Das Lied hat Zinzendorf den Missionaren mitgegeben. Das hatten sie vor sich, Jesu, geh du voran. Und hinter sich hatten sie das 24-Stunden-Gebet der Gemeinde. Nicht Fürbitte bloß für die Missionare. Wir, die wir Jesus gehören, wissen, er ist vor dem Vater und bittet für uns. Sonst Zinzendorf hat die Namen der Sklavenhalter nennen lassen in der Fürbitte. Der Gouverneure, die gegen die Mission sind. Und wir Christen regen uns auf, wenn ein Bundeskanzler nicht mehr die Formel sagt, Gott helfe mir, dann sollten wir für ihn beten. Wenn der nicht beten kann, wir sollten in der Fürbitte für Leute eintreten, die selber nicht den Namen des Herrn anrufen können. Das 24-Stunden der Gebet der Gemeinde hat bei den Samojeden, bei den Indianern, bei den Inuit Wege geöffnet und hat Wege gebahnt, die bis heute wichtig sind. Deshalb erzähle ich von vorgestern, weil das bis heute uns vorgebahnt hat, wie Mission aussehen soll. Wir sind überaus dankbar, dass auch im Windschatten der Hofacker Vereinigung christliche Fachkräfte entstehen konnte, wo junge Leute alle zwei Jahre bei der Jugendkonferenz für Weltmission, können Sie es erleben, 60, 70 junge Leute, Fachleute, der junge Dekansohn von Geislingen, ein Geologe, der könnte Geld verdienen. Bei uns hat sich hinaussenden lassen, Spezialist im Brunnenbau in Uganda. Er forscht, wo Wasserarten sind und ist zugleich ein Zeuge Jesu. Zu uns ist der Jean Coteau aus Kamerun einst gekommen, schon vor 25 Jahren. Das war der Beginn von christlichen Fachkräften. Und hat gesagt, die Entwicklungshelfer, die Deutschland schickt, sind feine Kerle. Aber wir brauchen Leute, die nicht, wenn wir morgens in unseren Lehrlingswerkstätten eine Andacht halten, auf die Seite gehen, ihr Zigarettchen rauchen. Wir brauchen Leute, die mit Christen der ersten Generation bereit sind zu beten und Bibel zu lesen und sich nicht überheblich vorkommen und sagen, ja, Religionsunterricht habe ich genannt, dass die Apostelgeschichte vielleicht nicht von Lukas stammt. Wir wollen, dass ihr mit uns euch unter das Wort stellt. Und damals ist christliche Fachkräfte entstanden, wir sind dankbar, dass aus allen Berufen Leute hinausgehen, als Fachleute, als Biologen. Wir hätten in letzter Zeit nach Nordkorea, nach China,
Ärzte schicken können, Informatiker, die als Christen hineingegangen wären, wenn wir sie nur gehabt hätten. Heute braucht die Mission Leute, die abrufbar sind. Darf ich noch 5 Minuten mit mir nehmen? Walter Arnold, einst, als ich beim Jugendwerk noch war, ruft bei mir an und sagt, du, unser Leiter der Lehrlingswerkstatt in Accra ist in Saufen hineinkommen. Wir müssen den ganz schnell ablösen. Missionare sind keine Heilige. Und wenn viele Enttäuschungen da sind, gibt es die Gefahr, auch der Drogensucht, des Alkohols, des Davonlaufens, müssen ablösen. Schau du mal nach einem Architekten oder Schreinermeister, den wir einsetzen können. Ich sage, ja, ich gucke mal. Nicht. Wir brauchen den möglichst noch vorgestern. Ich bespreche es mit meinen Mitarbeitern in Dannegerstraße, die sagen, ha, frag mal der Wilhelm Wagner von Mössingen. Ich sehe noch mich in der Röthestraße in Stuttgart. Abends hat er noch in seinem Architekturbüro gearbeitet. Gesagt, Herr Wagner, und hat gesagt, kannst ruhig du sagen, wir sind Väterle. In Württemberg ist man mit jedem Väterle so. Also, Wilhelm, wir brauchen einfach in Accra einen Schreiner, der die Arbeit übernimmt. Hat er gesagt, wann? Walter Arnold hat gesagt, möglichst vorgestern. Hat er gesagt, das reicht nicht, aber Montag könnte ich, wenn ein Flugzeug geht. Der ist heute noch draußen, der Berater der tansanischen Kirche in Dar es Salaam, nach 30 Jahren, ein Bruder unter den afrikanischen Brüdern. Abrufbereit. Leute, die erst einen Englisch- oder Französischkurs machen müssen, das hat keinen Wert. Deshalb ist wichtig, dass ihr nebenher noch in der Volkshochschule einen Sprachenkurs macht, dass ihr in der Schule fit seid mit Sprachen. Spanisch wird dringend gebraucht, Portugiesisch, abrufbar. Gesund. Wie viele kommen und sagen, ich würde so gerne in die Mission gehen, der Herr Jesus hat mich gerufen, aber mein Herz ist nicht so arg gut. Gell? Dann müsst ihr eben joggen, bis das besser ist. Wir Europäer sind sowieso kaum für die Tropen tauglich, wenn wir nicht täglich 3-mal duschen können und noch ein Spray machen können. Ich habe eine amerikanische Missionsfrau erlebt, die hat immer, wenn so die Moskitos kamen, so einen Frischhaltebeutel über den Kopf gezogen, dass ja nichts an sie hinkommt. Da könnt ihr es bleiben lassen, wenn ein Frischhaltebeutel zu den Afrikanern kommt, die sagen, wir haben so eine... Also Leute, die gehärtet sind, auch gesundheitlich, die fit sind, abrufbar. Die ganzen Kräfte von christlichen Fachkräften sind meist Leute, Krankenschwestern, Ärzte, Architekten, Bauhelfer, auch Rentner. Ja, ich bin bereit. Zu meinem Bruder Wiedrich kann ich mich schicken. Um als Christen unter Christen zu sein und mit ihnen, von ihnen zu lernen, wie elementar das Evangelium sprechen kann. Wir haben ja ganz verlernt, wir denken, Jesus ist Hilfe für Liebe zu den Menschen. Nein, er ist der Erlöser aus dem größten Dreck. Das müssen wir mal wieder lernen, dass wir ganz primitiv die Botschaft erfassen und uns vor Gott sehen, dass Gott ein Recht hätte, wie es Festo Kivengere in seiner Stammesreligion gesagt hat, uns wegzuwerfen, wegzugehen. Aber jetzt beugt er sich herunter und fragt, möchtest du nicht herauskommen aus dem ganzen Schmutz? Ach, liebe Brüder und Schwestern, es ist ein Vorrecht, dass wir beteiligt sein dürfen am großen Werk der Mission. Württemberg hat, wir sagen es in aller Demut, und Nicht-Württemberger sollen sich aufregen drüber. Wir Württemberger sind ja demütig wie sonst niemand auf der Welt, gell? In der Demut lassen wir uns von niemand überbieten. Das sind wir ganz toll. Und wir Württemberger haben im Unterschied, das haben ja auch Norddeutsche gesagt, ihr habt so einen weiten Horizont. Kam das, weil ihr viel Auswanderer hattet? Nein, die Missionsarbeit hat uns den Horizont weit gehalten. Ich habe im Remstal eine alte Frau erlebt, die ist in Schneider heim gewesen und sie war einmal in Buoch zur Hochzeit und einmal in Eichwald. Das war ein Radius von 10 Kilometern. Aber die hat gewusst, wo Tshombala ist in Indien und wo das Grasland von Kamerun ist und wo Okak in Labrador ist, einen weiten Horizont, weil sie am Werk der Mission Anteil genommen hat, durch Information und durch Fürbitte und durch Opfer. Und Gott kann jede Mark, die wir für die Mission geben, unsagbar aufwerten. So wie wir es heute sonst bei den Banken gar nicht mehr gewöhnt sind. Dass er einen Segen drauflegt, dass Menschen den Erlöser finden. Jetzt wird es Zeit, Schluss zu machen. Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank für alles, was du die Frauen und Männer im weit gespannten Werk der Mission hast erleben lassen. Dass da Menschen waren und sind, denen es nicht in erster Linie darauf ankommt, bewahrt zu bleiben, sondern bewährt zu sein. Gib, dass nicht unser erstes Anliegen ist, dass nichts Böses an uns kommt, dass unser Leben leicht läuft, sondern dass du uns gebrauchen kannst, um aller Kreatur bekannt zu machen, wie großartig du bist. Amen.